Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Die US-amerikanische Journalistin Dorothy Thompson traf im Dezember 1931 Adolf Hitler zum Interview in Berlin. Und sie hat im Frühjahr 1932, also weniger als ein Jahr vor der Machtübernahme, zu diesem Gespräch, zu dieser Begegnung ein Buch veröffentlicht mit dem Titel I Saw Hitler. Und in diesem Buch beschreibt sie die Begegnung mit Hitler und entwickelt daraus eine Theorie des Rechtspopulismus, mit der das Buch, mit der der Text von Dorothy Thompson beginnt. Als ich Adolf Hitlers Zimmer betrat, war ich der festen Überzeugung, dem künftigen Diktator von Deutschland zu begegnen. Keine 50 Sekunden später war ich mir ziemlich sicher, dass dies nicht der Fall war. So lange dauerte es in etwa, um die verblüffende Bedeutungslosigkeit dieses Mannes zu ermessen, der die Welt in Atem hielt. Das klingt nun wie eine im Rückblick verblüffende Fehleinschätzung, wie ein Irrtum, ein Missverständnis. Und in der Tat haftete das Dorothy Thompson auch eine Zeit lang an, dass Kollegen ihr das vorwerfen, sich darüber lustig machten, wie sehr sie Adolf Hitler unterschätzt habe. Aber das trifft eigentlich nicht das, worum es in ihrem Text wirklich geht, denn das ist nur der Ausgangspunkt. Und sie kommt wenig später auf diesen ersten Eindruck zurück und beschreibt, wie sie von dort aus, von ihrer anfänglichen Reaktion auf Hitlers vermeintliche Mittelmäßigkeit aus, dessen Phänomen, also das, wofür er stand, zu verstehen begann. Und ich lese eine zweite Passage vor, in der Thompson also zurückkommt auf diesen ersten Eindruck. Was also hat es mit diesem Mann auf sich, dass ein ganzes Land sich zu ihm hingezogen fühlt? Was sind die Ideen, die aus Millionen von Deutschen Hitleristen gemacht haben? Ich sah in ihm den kleinen Mann, aber vielleicht liegt darin und gerade darin das Geheimnis seines enormen Erfolges.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 252. Sendung von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und ich freue mich, Sie heute in einer ganz besonderen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Unser heutiger Gast ist Oliver Lubrich, Herausgeber eines wirklich historischen Dokuments »Ich traf Hitler« von Dorothy Thompson. Dorothy Thompson war eine einflussreiche amerikanische Journalistin und Schriftstellerin ihrer Zeit. Oliver Lubrich hat Thompsons Buch in deutscher Sprache herausgegeben, wodurch er dieses wichtige Zeitzeugnis einem deutschsprachigen Publikum zugänglich machte. Wir werden heute über diese eindrückliche Begegnung dieser Journalistin mit Hitler sprechen. Ihre scharfsinnige Analyse des aufkommenden Nationalsozialismus und die Bedeutung dieses Textes für unser heutiges Verständnis jener Zeit sprechen. Herr Lubrich, herzlich willkommen bei Hörbahn on Stage. Es ist eine Freude, Sie wieder bei uns bei mir zu haben. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, das Buch vorzustellen.
Sehr, sehr gerne, Herr Kulnig. Ich freue mich sehr.
Wie war Ihr Sommer?
Ja, vielen Dank. Ich war in Kuba unter anderem und in Mexiko mit Forschung und Vorträgen zu Alexander von Humboldt. Und die Situation in Kuba ist schwierig. Es gibt Energieknappheit. Es scheint das Regime auch in Schwierigkeiten zu stecken. Also auch kein politisch ganz einfaches Erlebnis.
Durchaus nicht. Und ich meine, es hat ja auch riesige Bedeutung gewonnen, obwohl es ja eigentlich so ein kleiner Fleck auf dieser Welt ist, ne?
Ja, an dem sich aber viel konzentriert, fokussiert, nicht wahr? Schon in den 60er Jahren hätte es ja beinahe einen Dritten Weltkrieg gegeben, bei der sogenannten Kuba-Krise. Ja, und unter Kennedy dann die Frage, sollen russische Raketen dort stationiert werden und wie reagiert man darauf, etc. Also eine der großen Krisen der Nachkriegszeit.
Ja, ja, das ist sicherlich richtig. Aber Sie hatten sicherlich auch schöne Zeit dort.
Ja, es ist kulturell faszinierend. Und ich war aber dort auch, um Texte von Alexander von Humboldt im Archiv einzusehen. Also Humboldt, der große Reisende und Naturwissenschaftler, der das spanische Amerika bereist hat. Und in Bern geben wir ja seine gesammelten Schriften heraus. Also in diesem Zusammenhang auch war ich dort.
Freut mich sehr, weil wir arbeiten ja an der Stelle auch zusammen und haben diese große Reihe gestartet, um genau diese Schriften auch im Radio vorzustellen. Also wer sich dafür interessiert, braucht einfach nur unter Alexander von Humboldt bei uns im Programm zu suchen, dann findet er die ganze Reihe, die wir da aufnehmen. Ja, und dann etwas anderes, noch vielleicht auch wirklich sehr Persönliches, nämlich, welches ist Ihre wichtigste Kindheitserinnerung?
Oh, das ist jetzt sehr persönlich. So einschneidende Kindheitserinnerungen habe ich zum Glück gar nicht. Also nichts dramatisch schiefgegangenes oder so.
Hätte ja auch was Gutes sein können.
Ja, genau. Also sehr viel Gutes. Ja, Freundschaften, Familie, Reisen natürlich, aber nichts einmalig Prägendes, was mir fällt. Ja.
Verstehe ich, ja. Und ja, etwas, was wir im Vorgespräch mit einem Satz gestreift haben, nämlich, woran erinnert Sie der Wahlgewinn von Trump und den Republikanern?
Ja, zunächst mal an den Wahlgewinn beim letzten Mal, also vor 8 Jahren, als Trump überraschend, wie es damals schien, gewählt wurde. Aber wenn man genau hingeschaut hat, konnte man es ahnen. Also dass das, was wir heute Rechtspopulismus nennen, ein unglaublich mächtiges, wirksames Instrument ist, eine mächtige Bewegung, die vor allem emotional, affektiv funktioniert und weniger rational, intellektuell und deshalb auch schwer zu fassen ist und gerade für Menschen, die es von außen betrachten, dieses Phänomen oft unbegreiflich erscheint, wenn man versucht, rein ökonomisch oder rein sozusagen mit Vernunftgründen sich ihm zu nähern.
Das ist sicherlich richtig und das macht die Sache für uns so schwierig. Und letztendlich die Hoffnung, die wir hatten, dass es nochmal an uns vorübergeht oder an den Amerikanern vorübergeht, war eigentlich wahrscheinlich auch geprägt durch genau diesen fernen Blick, der ihn die wirklichen Ursachen nicht sieht, könnte ich
Ja,
mir
wir
gut
müssen ja auch
vorstellen.
gar nicht unbedingt in die USA nur schauen. In Europa gibt es ja auch zahlreiche Beispiele, in Deutschland auch, nicht wahr?
Ja, natürlich. Wir haben von Ihnen Zitate gehört, von Dorothy Thompson aus dem Buch auch. Und es ist ja keine Selbstverständlichkeit gewesen zu der damaligen Zeit, dass eine Frau sich mit dem werdenden oder ambitionierten Reichskanzler trifft in Deutschland. Wie kam es überhaupt dazu und wer ist Dorothy Thompson?
Ja, Dorothy Thompson, eine junge US-Amerikanerin, die sich entscheidet, nach dem Ersten Weltkrieg nach Europa zu gehen, um dort als Journalistin zu arbeiten, um Interviews zu machen. Sie berichtet von aus verschiedenen Ländern, wird dann aber Korrespondentin in Wien und anschließend in Berlin, lernt sehr gut Deutsch. Und hat dann bereits in den 20er Jahren die Gelegenheit, also zunächst die Entwicklung und die verschiedenen Krisen der Weimarer Republik zu beobachten. Und sie kehrt dann zurück und kann 1931 bis 34 gewissermaßen den Untergang der Republik, das Ende der Demokratie in Deutschland beobachten und beschreiben in einer Reihe von Zeitschriften, Reportagen und auch Zeitungsartikeln. Sie wurde zu einer der berühmtesten Journalistinnen ihrer Zeit. Sie war dann in den 30er Jahren wahrscheinlich eine der wichtigsten Stimmen in den USA, die vor der Gefahr des Faschismus gewarnt haben. Das Time Magazine hat ihr eine Titelgeschichte einmal gewidmet und sie als die einflussreichste Frau in den USA neben Eleanor Roosevelt, der Frau des Präsidenten, bezeichnet. Es gab einen Spielfilm Woman of the Year mit Katharine Hepburn, die eine Figur spielt, eine rasende Reporterin, deren Darstellung Dorothy Thompson entspricht. Sie war mit dem Literaturnobelpreisträger Sinclair Lewis verheiratet, also eine faszinierende, sehr, sehr prominente und als Autorin sehr einflussreiche Frau.
Ich nehme mal was vorweg, dass an der Stelle einfach in der Luft liegt, die Frage. Und hat es denn in USA wirklich irgendetwas genutzt? Sind Menschen aufmerksam, wichtige Menschen aufmerksam geworden? Oder war das eine Stimme, die Ja, rief und rief und rief und letztendlich nichts bewirkte.
Nein, nein, sie wurde weit gehört und hatte in den 30er Jahren eine Kolumne in den USA. Sie hatte in den 40er Jahren dann während des Krieges Radiosendungen auf Deutsch nach Europa gebracht, geschickt, gesprochen. Also sie hat auch versucht, über die USA hinaus Einfluss zu nehmen. Sie hat sich mit denen angelegt in den USA, die wir aus heutiger Wahrnehmung als Isolationisten bezeichnen würden. America First, eine damals mächtige Bewegung. Ja, Charles Lindbergh und andere gehörten dazu, der Vater von John F. Kennedy. Und so weiter. Und Dorothy Thompson warnte eben davor, wie gefährlich die faschistischen Bewegungen in Europa seien, aber auch vor der Möglichkeit eines Faschismus im eigenen Land. Ihr Buch Ich traf Hitler enthält entsprechende Passagen und eine ist sogar als Zitat auf dem Umschlag, also quasi als Text, abgedruckt. Da fragt sie: Unter welchen Bedingungen wäre es möglich, dass so etwas, wie wir es in Deutschland, in Europa beobachten können, auch bei uns in den USA passiert? Wenn jemand mit dem Geschick eines Demagogen, eines Redners, eines Propagandisten sich der Medien geschickt bedient und versucht, Landbevölkerung, Kleinbürgertum, von Abstiegsängsten bedrohte Arbeiter anzusprechen und dabei verschiedene außenpolitische Aggressionen bedient, Aggressionen gegen Minderheiten und so weiter, dann wäre das nicht undenkbar. Und ihr Mann, Sinclair Lewis, hat sogar einen Roman geschrieben, It Can't Happen Here. Ja, sowas könnte bei uns nicht passieren, wo er gewissermaßen fiktiv, ja, fiktional in der Literatur die Möglichkeit eines Faschismus in den USA durchspielt. Also gleichsam die romanhafte Parallele zu Dorothy Thompsons journalistischen und politischen Analysen. Auch verschiedene Bücher publiziert, also ihre Reportagen, ihre Kolumnen erschienen auch in Buchform. Nach dem Krieg allerdings war das Interesse dann vorbei und auch auf Deutsch gibt es im Grunde jetzt nur dieses eine Buch lieferbar, Ich traf Hitler. Und es ist eigentlich auch merkwürdig, dass es davor überhaupt noch nicht vollständig erschienen war auf Deutsch, ja, sodass wir die Autorin jetzt wiederentdecken können, auch durchaus mit Blick auf gewisse Parallelen in unserer Zeit.
Wie kam es denn dazu, dass Sie nun dieses Buch in die Hände bekamen und sich entschlossen, es herauszugeben?
Ich interessiere mich generell in meinem Forschungsprojekt für die Zeugnisse internationaler Autorinnen und Autoren, die Nazi-Deutschland besucht haben, also eigentlich im engeren Sinne zwischen 1933 und 1945. Und ich gebe entsprechendes Material heraus, also zum Beispiel das Tagebuch, das John F. Kennedy als Student, 20-jährig, 1937, als er mit einem Freund Europa und Deutschland bereist, geschrieben hat. Oder die Kolumnen, die der große afroamerikanische intellektuelle Wissenschaftler W.E.B. Du Bois verfasst hat, wöchentlich in den USA publiziert im Pittsburgh Courier, als er sich 1936 in Deutschland aufhielt und dort als Schwarzer die Möglichkeit hat, den Rassismus in Deutschland, aber insbesondere den Antisemitismus zu beobachten und zu vergleichen mit seiner eigenen Erfahrung in den USA. Und viele andere Autoren mehr, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Max Frisch, Virginia Woolf, Samuel Beckett, sie alle waren in Nazi-Deutschland und mich interessiert, wie sie damals, also nicht mit dem späteren Wissen, sondern in der Situation selbst, den Totalitarismus, die Diktatur wahrgenommen haben. Also was konnten Ausländer mit fremdem Blick vielleicht schärfer erkennen, als es viele deutsche Zeitzeugen sahen oder zumindest später zugegeben haben? Aber auch, worin haben sie sich in dem historischen Augenblick geirrt? Im Rückblick wird das dann erkennbar und es geht gar nicht darum, das als Irrtum zu kritisieren, sondern sich einfach zu fragen, was konnte man damals in der gegebenen Situation wissen und was konnte man auch übersehen, was konnte man verkennen und was fanden diese Zeugen womöglich sogar faszinierend an bestimmten Elementen der totalitären Selbstinszenierung. Auch das geben ausländische Beobachter unbefangener zu als deutsche Zeitzeugen. Und Dorothy Thompson ist gewissermaßen der Prolog zu diesem Projekt, nämlich eine Zeugin, die dann auch bis 1934 noch Deutschland erlebt, als es schon eine Diktatur ist, die aber vor allem das Ende der Demokratie wahrnehmen konnte und mit Blick auf die Möglichkeit, dass Hitler an die Macht kommt, diesen eben getroffen hat und interviewt hat und beschrieben hat.
Vielleicht noch mal ganz konkret zurück zu dem Interview selbst. Als ich das erste Mal den Titel las und hörte, um was es letztendlich geht, habe ich mir und ohne Kenntnis der näheren Umstände, habe ich mir so gedacht, wie soll denn das gelaufen sein? Ich konnte mir diesen Mann nie vorstellen, der irgendeiner ausländischen Journalistin spricht, ein längeres Interview gibt und dann auch noch irgendwie einen Dolmetscher dabei hat. Das passte überhaupt nicht zu seinem, von mir aus zu seinem Bild. Und wie waren denn die Umstände? Also ich weiß ja, sie hat gut Deutsch gesprochen, dann haben die also miteinander auch Deutsch gesprochen. Und saßen sie gemütlich bei ihm im Büro oder wie muss ich mir das vorstellen als
Ja, also Ihre
Deutsch?
Annahme ist völlig richtig. Man kann sich Hitler eigentlich kaum als jemanden vorstellen, der ein Interview führt, im Sinne von ein Gespräch führt. Und genau das stellt Dorothy Thompson auch fest dann. Sie sagt, man kann mit Hitler kein Gespräch führen. Also es ist niemand, mit dem man einen Dialog haben kann, im Sinne von Frage und Antwort, aufeinander eingehen, kritische Einwände kontern oder darauf reagieren, Fragen wirklich beantworten und so weiter. Das war, genau wie Sie sagen, nicht Hitlers Ding. Er hat eine Reihe von Interviews gleichwohl gegeben, insbesondere in die US, also mit US-amerikanischen Journalisten, auch mit einem gewissen Interesse, nämlich Sympathisanten dort zu bedienen und zu erreichen und auch die öffentliche Meinung in den USA zu beeinflussen. Es gab ja mächtige Unterstützer der Nazi-Bewegung in Deutschland, also man denke an Henry Ford und andere. Also Hitler nimmt die Gelegenheit wahr, seine Botschaft an die US-amerikanischen Medien zu vermitteln, aber nicht wirklich in einem Gespräch. Man könnte eher sagen, es ist eine Art Anti-Interview, in dem er auf jede Frage, die ihm gestellt wird, nicht wirklich antwortet, sondern mit einer Ansprache reagiert. Dorothy Thompson musste die Fragen vorher einreichen, drei Fragen, und die darf sie dann stellen, aber ohne dass sich eine Art Gesprächsdynamik entwickelt. Und Hitler reagiert jeweils mit einer Rede. Im Hotel Kaiserhof empfängt er die Journalistin. Er hat gerade im Dezember 1931 dort mehrere internationale Journalisten empfangen zu Interviews aus eben strategischen Gründen. Dorothy Thompson beschreibt, wie sie da wartet. Hitler verspätet sich, wie sie dann vorgelassen wird und wie sie dann zunächst eben den bereits zitierten Eindruck hat, diese mittelmäßige Figur kann doch unmöglich der nächste Diktator von Deutschland werden. Aber dann passiert etwas, was sie sehr scharfsinnig analysiert, nämlich sie beobachtet, es gibt im Prinzip zwei Hitlers, nämlich die individuelle Person, die Persönlichkeit, den Einzelnen, der unbeholfen wirkt im direkten Umgang, nicht einem nicht in die Augen sieht und irgendwie merkwürdig, geradezu verklemmt rüberkommt. Aber es gibt auch die öffentliche Persona, den öffentlichen Redner. Und in den verwandelt sich Hitler in dem Moment, wo er Dorothy Thompson sozusagen Anschauungsunterricht gibt in Form einer Einzelvorführung. Also er spricht mit ihr oder reagiert auf ihre Fragen mit seinen Reden, als würde er zu einer Masse sprechen, als wäre er jetzt der Redner auf der Bühne einer Massenveranstaltung. Und als solcher war er unglaublich wirkungsvoll, wie wir wissen. Und genau das kann Dorothy Thompson bei diesem Gespräch beobachten oder in dieser Situation, ja. Und deshalb kann sie auch diese anfängliche sogenannte Fehleinschätzung, ja, Hitler ist so mittelmäßig, der kann unmöglich Diktator werden, korrigieren, indem sie sagt, ja, das ist ja nur die halbe Wahrheit. Der private Mensch Hitler ist nicht das Problem, sondern die Millionen von Anhängern, die sich in diesem mittelmäßigen, aber aufgeblasen, aggressiv mittelmäßigen Demagogen wiedererkennen. Genau das ist das Problem. Und eine Kostprobe dieser öffentlichen Wirksamkeit gab er ihr eben in diesem Zimmer im Hotel Kaiserhof in Form seiner Antworten als Ansprachen in diesem Anti-Interview.
Also das ist, muss schon ja fast beängstigend gewesen sein, denn ich meine, wir kennen ja Teile seiner Reden und wenn dann so ein Mensch aus einem vorher so unscheinbaren herausbricht, ich glaube, das ist schon irgendwie sehr fremdartig.
Das ist sehr befremdlich und hat aber dazu geführt, dass Dorothy Thompson erkennen kann, eben das ist das Geheimnis, ja, gerade der Wiedererkennungswert, ja, die Möglichkeit der Identifikation, dass für Millionen andere deutsche Kleinbürger oder wie sie das nennt, kleinen Mann, ja, also kleine Hitler quasi, sich die Möglichkeit bietet, sich in ihm wiederzuerkennen, aber quasi ins überdimensionale aufgeblasen, ja, dass Hitler quasi eine Projektionsfigur ist für Millionen anderer, die ihm gleichen oder die sich in ihm wiedererkennen. Und dann sagt sie, gerade dass er mir zunächst so lächerlich und primitiv vorkommt, genau das ist ein Teil des Geheimnisses seines Erfolges. Und das ist ja genau der Effekt, den wir heute bei Rechtspopulisten und Rechtspopulistinnen auch vielleicht immer wieder haben, gerade als Akademiker, ja, dass man denkt, das kann doch gar nicht wahr sein. Ja. Wie können Millionen US-Amerikanerinnen, US-Amerikaner diesen vulgären Typen, diesen Trump, diesen primitiven Frauenfeind und Rassisten, wie können die den für quasi den Retter, für Jesus halten? Nicht? Aber das Geheimnis ist eben gerade, man darf sich nicht täuschen lassen, sozusagen von dem eigenen Berührungsekel, ja, von der eigenen auch Überheblichkeit und Unterschätzung dieser Figuren und muss schauen, was machen sie den Millionen Menschen, die sich in ihnen wiedererkennen, als an emotionalen Angeboten. Ja? Inwiefern ist der Rechtspopulismus weniger rational zu greifen als vielmehr psychologisch? Und genau das macht Dorothy Thompson. Sie schreibt eine Psychologie des Rechtspopulismus. Sie fragt, was sind die Identifikationsangebote, die emotionalen Angebote, die von Hitler ausgehen, wenn er sich in diese öffentliche Figur verwandelt? Und diese Verwandlung konnte sie eben erleben in diesem vermeintlichen Interview.
Ich bin Ihnen übrigens sehr dankbar für eine Vokabel, die Sie mir gerade gesagt haben, nämlich Berührungsekel. Ich habe mir die ganze Zeit so vorgestellt, ich sollte Hitler interviewen, aus meiner heutigen Sicht und aus meinem heutigen Wissen. Da hatte ich für mich immer mindestens eine Gänsehaut und gedacht, ich könnte überhaupt mit solchen Menschen gar nicht reden. Und jetzt habe ich eine Vokabel dafür, warum das so wäre für mich, weil ich würde genau das empfinden, diesen Berührungsekel. Und das hat sie dann hinterher auch aufgearbeitet, denke ich. Und sie schreiben ja auch, oder sie schreibt ja da auch darüber. Und was hatte sie denn irgendwie psychologisches Rüstzeug oder ist das dann so nach und nach gewachsen bei ihr?
Also sie behandelt Hitler gewissermaßen wie eine Psychologin, also als wäre sie eine Psychologin beziehungsweise Psychoanalytikerin oder Therapeutin. Sie macht im Grunde das, was man in der Psychoanalyse eine Gegenübertragungsanalyse nennen würde. Also ich muss mich als Therapeutin im Gespräch mit meinem Patienten immer auch fragen, warum reagiere ich auf den Patienten so, wie ich reagiere und inwiefern ist diese Reaktion aufschlussreich und hilft mir, ja, über mein eigenes Reagieren zu verstehen, was mit dem Patienten los ist. Und genau das macht hier Dorothy Thompson, indem sie sich fragt, okay, warum unterschätze ich den zunächst? Warum erscheint der mir so mittelmäßig, ja? Und warum erkenne ich dann aber, dass er gerade darin so repräsentativ ist für viele, ja? Und wie kann ich dann diese eigene Hemmung, ja, überwinden und genau das, was ich vielleicht abstoßend finde, zum Anlass nehmen, nochmal genauer und anders darüber nachzudenken, was da psychologisch und emotional am Werk ist.
Und ich erinnere mich gerade in dem Moment an einen Teil Ihres Buches, in dem Hitler als Mussolini sozusagen zu finden ist. Sowohl, nee, abgebildet ist es nicht, aber eine kurze Notiz ist das. Da haben wir ja eine ganz andere Form von Diktator. letztendlich. Und ich denke, der kannte sie Mussolini oder?
Ja, also Mussolini war ja seit 1922 an der Macht und gewissermaßen der Urfaschist, der als Diktator auch das Muster für Hitler abgab. Wenn man sich also Ende 1931 oder im Frühjahr 1932 die Frage stellte, könnte Hitler in Deutschland an die Macht kommen, dann war das gleichbedeutend mit der Frage, könnte Hitler quasi der deutsche Mussolini werden und Republik in eine Diktatur verwandeln. Und das erste Interview oder der ersten Artikel dann über Hitler in der US-amerikanischen Presse hat genau den Titel The German Mussolini. Ja, schon ganz früh. Also diese Verbindung, diese Parallele lag nahe und lag natürlich auch für Hitler selbst nahe, der auch bestimmte Gesten und so weiter nachahmen konnte.
Sie hat es ja dann tatsächlich auch nicht nur so, nicht nur seine Psyche sich angesehen, sondern auch so die Umstände, die da seinen späteren Erfolg innerhalb Deutschlands und sein Vorankommen sozusagen skizzieren. Nämlich, wie war denn sein Einsatz der Propaganda zum Beispiel? Da hat es ja auch gesagt, mit Propaganda ist alles möglich. Und hat er selber diese Dinge gebracht oder hat er sich nur die richtigen Leute gesucht, die das konnten?
Nein, nein, das hat er also zum Teil selber entwickelt. Dorothy Thompson entwirft in ihrem Buch einerseits eine soziologisch-wirtschaftspolitische Analyse, was sind die äußeren Faktoren, quasi die objektiven Bedingungen, die Hitlers Aufstieg ermöglichen, also außenpolitische Demütigungen Deutschlands seit dem Versailler Vertrag, der verlorene Krieg, Wirtschaftskrisen, Abstiegsängste, vor allem im Kleinbürgertum, Sozialneid, Autoritätsbedürfnis und so weiter. Aber sie entwickelt dann eben vor allem eine psychologische Analyse im Hinblick auf die auch Manipulationstechniken, die Rhetorik, die Demagogie, die Propaganda und die Inszenierung Hitlers, also genau das, was Sie ansprechen. Und da verlässt er sich keineswegs nur auf andere Experten, also Goebbels oder so, sondern er hat in Mein Kampf schon sehr ausführlich über die Macht der Rhetorik geschrieben und über seine Einsichten in das Funktionieren, aber auch Scheitern von Propaganda während des Ersten Weltkrieges. In Mein Kampf übrigens, das Dorothy Thompson sehr ernst genommen hat als Programmschrift, auch als stilisierte Autobiografie von Hitler, stellt er sich selbst als eine Art Grafikdesigner sogar dar, der das Logo der NSDAP entworfen habe. Also immer auch die politische Kommunikation, die mediale Kommunikation im Blick habend. Das war durchaus Hitlers eigenes Interesse. Und im Rückblick scheinen mir das die quasi aufschlussreichsten Passagen in Mein Kampf zu sein, eben wo er seine Manipulationstechniken, seine rhetorischen Techniken immer wiederholen, immer auf einen Gegner nur konzentrieren, also in dem Fall die Juden, ja, und denen alles zum Vorwurf machen, indem er diese Techniken ausgeführt hat. Ja, das sind die interessantesten Passagen in Mein Kampf. Und wenn Dorothy Thompson also hier quasi Einzelunterricht und Anschauungsunterricht bekommt durch Hitlers Reden in Antwort auf ihre Fragen, dann ist genau das, was sie beobachten kann. Also die Show, die er quasi inszeniert, um emotional massenwirksam zu sein. Also Walter Benjamin hat ja den Faschismus definiert als die Ästhetisierung des Politischen. Das heißt, Politik wird entrationalisiert. Es geht nicht mehr um Sachargumente, sondern es geht um eine emotional möglichst eindrucksvolle Show. Und genau das erleben wir im heutigen Rechtspopulismus und das konnte Dorothy Thompson damals bei Hitler erleben.
Genau, und das sind, wenn man mitunter hat man sehr seltsame Menschen vor sich im Rechtspopulismus, mit denen wir normalerweise nicht so viel zu tun hätten. Aber man kann dort erleben, wie sie ja rhetorische, als ob sie so ein Lehrbuch im Kopf hätten. Wie man Rhetorik betreibt und wie man es zielgerichtet umsetzt und betreibt. Das ist also, und das hat sie ja auch geschrieben letztendlich, dass ihr das aufgefallen ist. Und das ist Auf der einen Seite, das ist ja das, was mich immer verwirrt. Sie sind ja in der meisten Zeit, sagen Sie ja eigentlich genau, was Sie wollen. Ja, und das ist ja nichts, oder das ist ja etwas, was ich mir als meinetwegen Einwohner in einem solchen Land, das könnte mich ja auch betreffen. Aber es wirkt gar nicht, sondern es wirkt nur die, wie Sie sagen, dieses Ästhetische der rhetorischen Figuren, die dort aufgezeichnet werden.
Dorothy Thompson hat eben einerseits, genau wie Sie sagen, das, was die rechtspopulistischen Agitatoren verkünden, sehr ernst genommen. Und eben weil sie Mein Kampf gelesen und ernst genommen hat und Hitlers Reden und Goebbels Reden und so weiter besucht und beziehungsweise analysiert hat, konnte sie bereits 1934 in einem Artikel öffentlich warnen, das Programm der neuen Regierung sei, Zitat, die Eliminierung der Juden. Das ist genozidal,
Wahnsinn,
das
Wahnsinn, ja.
Völkermörderische, hat Dorothy Thompson ganz früh erkannt. Und sie hat zugleich erkannt, wie die Wirkmechanismen der Agitation sind. Also es gibt ja schon früh, also Ende des 19. Jahrhunderts, ein Buch mit dem Titel Die Psychologie der Massen von einem französischen Theoretiker Gustave Le Bon, das Goebbels unter anderem dann wichtig wurde, mit der Kernerkenntnis, in dem Moment, wo wir uns in einer Masse befinden, also im Sportpalast mit 10.000 anderen, in einer Massenveranstaltung zum Beispiel, verändert sich unsere Persönlichkeit. Und zwar unabhängig von unserem Bildungsstand, ja, lassen wir quasi bestimmte zivilisatorische Hemmungen fallen und werden in der Masse emotional zu etwas anderem. Ja. Und genau das beschreibt Dorothy Thompson beispielhaft an Hitler selbst, der als Redner eine solche Masse manipuliert, wenn sie sagt, er sitzt mir gegenüber, aber er sieht mich nicht an. Er fixiert eine Ecke im Raum und spricht so, als wäre er vor einer Menschenmasse. Und dann sagt sie, dann vergisst sich der kleine Unteroffizier. Also er verwandelt sich, er wird selber infiziert von dieser Massenpsychologie und wird quasi zu einer anderen Person, zu einer öffentlichen Figur.
Dass sie das als Journalistin erstens so stark gefühlt hat und gemerkt hat und dann auch noch so klar und deutlich schreibt, das ist schon erstaunlich. Liegt das vielleicht daran, dass sie vorher schon mit schwierigen Menschen solche Interviews hat führen können, oder ist das jetzt eine falsche Reihenfolge, die ich im Kopf habe?
Also sie hatte Erfahrungen mit Interviews, sie hat Trotzki, Atatürk, Freud und so weiter interviewt, also Hitler war nicht der Erste. Die Pointe scheint mir darin zu liegen, dass sie es eben nicht dabei belässt, ein Psychogramm Hitlers zu erstellen. Darum geht es ihr gar nicht so sehr, sondern viel eher geht es um das Psychogramm der Hitler-Anhänger, also derjenigen, die sich in ihm erkennen, nicht wahr? Denn wenn wir uns zu sehr auf diese Figur als solche beziehen, dann geht das im Prinzip am Problem vorbei. Das Problem ist ja nicht Adolf Hitler. Das Problem waren die Millionen,
Richtig,
die
ja.
ihn gewählt haben und ihm gefolgt sind. Und genau das erkennt Dorothy Thompson. Sie fragt sich eben und nimmt diese Perspektive ein, ja, was mich an ihm so befremdet und abstößt, ist aber das, was ist das, was gerade für andere ihn so attraktiv macht. Und das muss ich untersuchen und mich quasi in die Perspektive derer, die ihm folgen, versetzen. Und so ist übrigens auch der Titel des Buches zu verstehen, nicht wahr? I saw Hitler, Ausrufezeichen und in Anführungszeichen gesetzt. Also das heißt ja im Englischen einerseits I saw Hitler, also ich traf ihn, ja.
Ich erkannte, ne?
Ich erkannte ihn, also ich durchschaute ihn, wenn man so will, aber auch indem sie das zitiert, nimmt sie die Perspektive derer, die ihn verehren, ein. Ja?
Ach so rum, ja,
In der
genau.
Massenveranstaltung sagen zu ihnen, ich sah Hitler, ja, also ich sah den Messias sozusagen. Die versucht dieser Begeisterung, dieser besessenen Psychologie nachzuspüren. So verstehe ich den Titel. Ja.
Ja, nee, das ist sicherlich, ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Kommen wir nochmal auch zu einem Punkt, der mich erstaunt hat, dass sie darauf eingegangen ist, wie sie die politischen Gegner sieht von Hitler, seinen Umgang quasi. mit den politischen Gegnern.
Ja, das Buch hat ja zwei Teile. Der erste Teil ist quasi ein Essay, in dem Thompson diese Begegnung, dieses Interview beschreibt und daraus analytisch ihre Schlüsse zieht. Und der zweite Teil ist ein Bildteil, ja, 46 Abbildungen, 40 Bildseiten, Fotos überwiegend, die jeweils mit kurzen Texten versehen sind, also fast wie in einer Ausstellung, ja, Bilder und Bildunterschriften oder Bildtexte. Und diese Bilder zeigen auch Hitler in verschiedenen Zuständen quasi, als auch
Ja,
bei
genau.
Kundgebungen unter anderem, ja.
So wie Mussolini, worauf ich mich vorhin bezogen habe, genau.
Nicht? Also auch wie er Rhetoriktraining macht. Das heißt, das ist nicht alles nur einfach verrückt und spontan, sondern kalkuliert und geschauspielert. Aber, und Sie sprechen ja die politischen Gegner an, diese Bilder zeigen auch das Personal, also quasi die Akteure, die Protagonisten, die Hauptfiguren des Dramas im Kampf um die Republik. Das sind eben einerseits die Gegenspieler, also Brüning als Reichskanzler und so weiter, auch linke Akteure, auch Opfer der Nationalsozialisten und andererseits die Nazis selbst, also Hitler und seine Gefolgsleute, also Wirtschaftspolitiker und so weiter. Und das letzte Bild wiederum ist Hitler, aber in Form einer Wachsfigur.
Ja, ich habe sie vor mir hier drin.
Sie sehen sie gerade, ehrlich,
Ja,
das ist
ja.
ein, finde ich, eine großartige Pointe, weil sie ja eben genau über die Massenwirksamkeit des Demagogen spricht, in dem sich Millionen von seinesgleichen erkennen. Und indem sie Hitler als Wachsfigur zeigt, stellt sie quasi den rechtspopulistischen Agitator dar, wenn man so will, im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, also wie er damals symbolischerweise sozusagen millionenfach auftauchte in Millionen kleiner Hitlers, die ihn wählten und die ihm folgten. Und dann gibt sie nicht mal an, wo diese Wachsfigur steht, sondern sagt sie irgendwo in einem Wachsfigurenkabinett in der deutschen Provinz. Das heißt, es könnte überall sein, ja. Hitler, sie lenkt quasi den Blick weg von Hitler als Person zu Hitler als öffentlichem Phänomen, als multiplizierbarer Wunschfantasie für seinesgleichen und für seine Anhänger.
Ja, es ist schon ein Phänomen, und dass sie das auch so erkannt hat. So klar erkannt hat, das ist schon auch das sehr Besonderes an dieser Frau und auch an dem Buch, denke ich, wenn man sich das so näher ansieht. Und es kommt eine Menge Zeit rüber. Das ist sehr, sehr gut gemacht, also von ihr. Worüber ich eigentlich mich gar nicht so richtig beruhigen kann, ist, dass er ihr gegenüber so ganz klar damit rauskam, was mit den Juden ist. Also, dass sie ableiten konnte, dass es zu einer völligen Vernichtung kommen wird, dass sie davor da warnen konnte, der muss ja schon sehr deutlich geworden sein.
Also das kann man ja Mein Kampf entnehmen. Also schon, wenn man sich also die ganze antisemitische Hetze anschaut, buchstäblich, aber auch in ihrer Metaphorik, nicht wahr? Also wenn Hitler wiederholt, und das war ein zentrales Motiv seiner Propaganda in Mein Kampf, aber auch anderswo, davon spricht, die Juden seien Ungeziefer.
Ja.
Ja, was macht man denn mit Ungeziefer, nicht wahr? Also
Ganz
die
klar, ja.
Vernichtung, die genozidale Intention steckt bereits in der Sprachbildlichkeit. Und wenn Sie das tausendmal gehört haben als Propaganda, ja, die Juden seien Ungeziefer, Schädlinge, ja, die wie Bazillen den deutschen Volkskörper befielen und so weiter, diese ganze Bildlichkeit eingehämmert bekommen, dann erzeugt das natürlich eine gewisse quasi Tötungsbereitschaft. Es senkt die Tötungshemmung, nicht wahr? Was macht man mit Schädlingen? Ich finde das geradezu unheimlich. Chemotherapie gewissermaßen, ja, man vernichtet sie chemisch. Also ohne dass das im Detail natürlich geplant
Ja,
gewesen sein mag,
ist
die
richtig.
sogenannte Endlösung, scheint es mir doch verfehlt zu sein, anzunehmen, das sei irgendwie eine spontane Entwicklung während des Krieges, ja. Nein, Dorothy Thompson und auch andere, gerade internationale Beobachterinnen, kommen sehr früh zu dem Schluss, das Programm ist völkermörderisch.
Ja, und das ist auch beängstigend, das wieder so zu lesen. Und da kann man gut nachvollziehen, was sie sagt, nämlich dass es da diese zwei Hitlers gibt. Den einen, den kann man vergessen und in die Ecke stellen, und der andere, wenn er losgelassen ist, dann reißt er Millionen Menschen mit und ja, fasst die ganze Welt in den Abgrund. Das ist hat sie früh gesehen, früh geschrieben auch, und das ist schon also eine ganz besondere Leistung, das auch hier in dem Buch zu sehen. Wie ist denn das? Sie spricht ja auch darüber, über den Ersten Weltkrieg. Ist das das, was Sie meinten vorhin mit den die Kränkungen des deutschen Volkes, die Hitler dann auch zu nutzen wusste?
Genau, also die Psychologie oder die psychische Disposition, die es Hitler ermöglicht, dann so demagogisch wirksam zu sein, zu der gehört eben unter anderem auch das, was man als narzisstische Kränkung beschreiben könnte, nämlich den Krieg verloren zu haben und dann gedemütigt zu werden durch den Friedensvertrag, die Gebietsabtretungen, vor allem aber auch die fortlaufenden Reparationszahlungen, gegen die sich ja die Agitation der Rechten damals auch dann richtete. Also das ist ein Faktor, den sie benennt. Dann die schon angesprochene Abstiegsangst, nicht wahr? In Wirtschaftskrisen ist es ja oft also die Gefahr, etwas zu verlieren. Auch Sozialneid, nicht auf vermeintlich Bessergestellte. Und dann die Technik sozusagen Aggressivität auf Minderheiten zu lenken. Das sagt sie in ihrem Buch an einer Stelle ganz explizit. Das ist hat alle möglichen Komponenten dieser deutsche Nationalsozialismus. Aber wenn man ein Element herausnehmen würde, nämlich den Judenhass, dann würde alles zusammenbrechen. Also sie erkennt sehr genau, wie zentral für Hitlers Weltanschauung neben den Expansionsplänen, ja, Make Germany Great Again sozusagen, der Antisemitismus, die judenfeindliche Emotion, ja, der Judenhass war.
Ja, es ist schon Wahnsinn. Und sie schreibt auch sehr deutlich Hitlers Basis, den Militarismus als Hitlers Denkbasis. Das fand ich auch sehr interessant.
Ja, also man könnte fast sagen, also zu dieser Psychologie, die sie skizziert, gehört eben auch das Psychogramm der autoritären Persönlichkeit. Ja, also was ist das für ein Typus? Ja, was ist das Psychogramm, das soziologische Charakteristikum der Leute, die Hitler in seinen Bann gezogen hat? Und dazu gehört eben der Bedarf an Autorität. Ja. Also an auch militärischer, eine Bewunderung des Militärischen, eine Bewunderung der Gewalt auch, ja, und des vermeintlichen starken Mannes, der die eigenen niederen Instinkte anspricht. Das dokumentiert sie auch durch Bilder vom Hitlerputsch und Leute in Uniformen und so weiter. Also so dieses, was Thewelyn so als die soldatische Form von Männlichkeit beschreibt, als den faschistischen Typus, ja, das kann sie an Hitler eben auch beobachten, gerade auch in dem Unterschied zwischen dem eher etwas scheu und verklemmt wirkenden Individuum und dann dem sich sozusagen hyperviril großartig aufspielenden Massenredner.
Ja, also ich finde es faszinierend, wie hellsichtig sie tatsächlich war. Wie lange hat das Gespräch eigentlich gedauert? Ich habe es nicht im Kopf. Steht es irgendwo? Wissen Sie
Nee,
es?
sie sagt ja übrigens nicht mal, wann es genau stattgefunden
Ja.
hat. Also das kann man erschließen. Und es ist aber auch bezeichnend, also dass sie genau das nicht sagt, also weil sie, wie mir scheint, im Grunde zeigen will, das geht jetzt nicht darum, ich habe Hitler am so und so vielten Dezember 31 für so und so viele Minuten oder 1,5 Stunden getroffen, sondern sie versucht, das Exemplarische herauszuarbeiten. Auch das Internationale übrigens, also diese rechtspopulistische Bewegung als internationales Phänomen, das in Italien schon gesiegt hat, in den USA auch für sie denkbar erschien, ja, und in Deutschland eben womöglich kurz davor stand, die Macht zu übernehmen. Das ist ja ihre Frage, von der sie ausgeht, wäre das möglich? Also um quasi dieses Allgemeine herauszuarbeiten, gibt sie nicht an den genauen Zeitpunkt und die genaue Dauer, ja, des Interviews.
Also ich hätte es jetzt auch nicht gesehen, deswegen interessiert es mich. Aber innerhalb, dann, ich meine, wie lange wird sowas dauern? Andererseits, wenn Hitler mal ins Reden kam, habe ich das Gefühl, und seine Reden gehalten hat, dann war er ja auch nicht zu bremsen. Er kann ihr vielleicht auch dann Dinge gesagt haben, die er gar nicht so wollte, oder? Aber das deutet sie auch, glaube ich, nirgendwo an, dass sie das nur für Theaterspielen hält, sondern dass es einfach dann dieser andere Hitler ist, der geredet hat mit ihr.
Also sie hat dafür auch Ärger bekommen, kann man sagen, nachträglich. Sie wurde nämlich ganz früh ja auf sensationelle Weise ausgewiesen aus Deutschland. Als sie
Ja.
1934 wieder dort war, bekam sie im Hotel Besuch von der Gestapo, die ihr den Ausweisungsbescheid überbrachte, dass sie also innerhalb so und so vielen Stunden das Land zu verlassen habe. Und der US-amerikanische Botschafter dort sagte ihr, als sie ihn anrief, daraufhin, das sei ja also quasi sensationell und das werde sie berühmt machen. Und so war es dann auch. Die New York Times titelt entsprechend ja Dorothy Thompson und auch die Ehefrau des Nobelpreisträgers Sinclair Lewis, die berühmte Journalistin, wird ausgewiesen aus Nazi-Deutschland. Und Hitlers Auslandspressechef wiederum Ernst, genannt Putzi Hanfstengel, eine sehr schillernde Figur, hat in seinen Memoiren sich daran erinnert und beschrieben, also wie es er Ärger bekommen hat, dass er überhaupt Thompson zum Interview quasi Hitler angeschleppt habe, eben weil sie dann so kritisch ihn seziert, eben als den kleinen Mann und so weiter. Und es gab lustigerweise oder absurderweise gibt es auch Zeugnisse übrigens von Josef Goebbels, der während des Krieges dann Dorothy Thompsons Reden entweder selbst hörte oder es wurde ihm zugetragen, wie sie also aus den USA auf Deutsch quasi gegen die Nazis im Radio sich ausspricht. Und Goebbels sagt dann in seinem Tagebuch: Es ist beschämend und aufreizend, dass so dumme Frauenzimmer, deren Gehirn nur aus Stroh bestehen kann, das Recht haben, gegen eine geschichtliche Größe wie den Führer überhaupt das Wort zu ergreifen. Also man
Liebe.
hat sich schon sehr über sie geärgert und das spricht ja aber sehr für Dorothy Thompson, nicht wahr? Und für ihre öffentliche Wirkung. Ja, und andererseits wiederum auch, was uns vielleicht etwas weniger optimistisch stimmen kann, die Analyse dessen, was sie hier beschreibt, hilft ja nur sehr bedingt, leider.
Ja,
Eben weil sie
ja.
ja erkennt, dazu gehört ja, dass der rechte Ideologie im Wesentlichen emotional funktioniert. Also man könnte auch etwas zugespitzt sagen, Rechtspopulismus ist wie eine Droge. Wenn sie einmal drauf sind, gibt ihnen das so viel Belohnungseffekte und so viel Genugtuung und Befriedigung auch im gemeinsamen Rauslassen von Wut, ja, im Abreagieren von Aggressionen, dass mit rationaler Argumentation dem genauso wenig beizukommen ist in vielen Fällen, wie wenn man einem schwer Drogenabhängigen sagen würde: Hör mal, findest du es nicht vernünftiger, du würdest das absetzen, nicht wahr? Also es kann ja passieren, was will. Man kann feststellen, dass AfD-Spitzenkandidaten von Russland oder China bezahlt seien und das ändert am Wahlergebnis überhaupt nichts, nicht? Und Trump kann schuldig gesprochen werden und alles Mögliche kann herauskommen. Das ist seinen Anhängern auch egal. Also schon 1943, ja, hat Peter Nathan, heißt der Autor, in The Psychology of Fascism, die Psychologie des Faschismus, einen Satz geschrieben, den ich absolut unheimlich und leider zutreffend finde. Fascism makes you feel good. Also der Faschismus gibt seinen Anhängern ein gutes Gefühl. Also er macht ihnen ein affektives Angebot, ja. Einerseits Wir-Gefühl, man kann sich selbst überheben, nicht? Deutschland wieder groß machen, und andererseits Aggression gegen andere, also vor allem gegen die Juden oder gegen Migranten oder wen auch immer. Und das muss sich so gut anfühlen, dass man dafür auch sogar ökonomische Nachteile in Kauf nimmt oder quasi selbstschädigend sich verhält, weil dieses emotionale Angebot so stark ist und einen quasi süchtig machen kann. Also Dorothy Thompson selbst interviewt zum Beispiel auch einen NSDAP-Gauleiter, ja, namens Adolf Wagner. Das findet sich in ihrem Tagebuch, also in den Aufzeichnungen, also von ein bisschen vor dem Hitler-Interview auch von 1931. Und der erklärt ihr selbst, es ist nicht, dass unser Programm, also aus der Sicht des Nazis gesprochen, so intellektuell überzeugend wäre, weshalb wir Anhänger gewinnen. Es sei instinktiv. Also es geht um Emotionen, sagt der Nazi-Politiker ihr selbst, nicht? Und ich glaube, genau in die Richtung geht ihre Analyse.
Ja, das ist sicherlich richtig. Und weil man sich manchmal Fußball oder Football oder was immer ansieht, die Gegnerschaften, das, ohne das mit der Gefährlichkeit vergleichen zu wollen, ja, das wäre verfehlt. Aber die Emotionen, die dort aufbrechen, sind ja auch völlig irrational. Es geht in den meisten Fällen um nichts für die Menschen, die da draußen sitzen, aber sie sind in der Gruppe. Sie gehören zu der Gruppe, die jetzt schreit oder die jetzt, ja, irgendwelche Dinge tut. Und das ist beängstigend. Und dann da kann auch letztendlich ein unbedeutender Trainer sozusagen eine Menge erreichen.
Naja, oder man könnte umgekehrt sagen, das ist ja gerade das Großartige am Fußball, dass es in idealer Weise auf ungefährliche Weise erlaubt, bestimmte Affekte, bestimmte Bedürfnisse, die nun einmal anthropologisch gesehen in uns angelegt sind, abzureagieren, loszuwerden, sodass sie sich nicht politisch bahnbrechen. Nicht? Also, das ist ja eigentlich die großartige Leistung, könnte man sagen, des Fußballs. Als im Grunde zivilisatorisches Ritual, ja.
Ich könnte Ihnen recht geben, aber ich habe so meine leisen Zweifel, dass es wirklich funktioniert. Ich bin in großer Bewunderung tatsächlich für die Autorin dieses wirklich ja, hellsichtigen Papiers und der Ideen, die sie hat und was sie aus dem, was sie gehört hat und gesehen hat, abgeleitet hat. Es war schon sehr, ist extrem viel. Sogar für mich vielleicht ein bisschen unheimlich. Wenn das Buch also deutlich später noch gekommen wäre, dann hätte ich gesagt, na gut, hinterher kann ich das gut verpacken. Aber das ist es ja nicht. Es ist ja nur wenige Jahre nach, oder es ist ja kurz danach auch schon in Teilen publiziert worden. Und das ist tatsächlich etwas, was sie erkannt hat und was sie gesehen hat und was viele andere Menschen hätten sehen können.
Ja, absolut. Also es ist unheimlich im Rückblick. Sie trifft Hitler etwas mehr als ein Jahr vor der Machtübernahme. Und als der Artikel zunächst, den sie daraus macht, erscheint, ist es nicht einmal ein Jahr bis zur Machtübernahme. Und sie beschreibt eben diese anfängliche Unterschätzung und dann ihre Analyse. Also sie nimmt uns auf einen Teufelsritt quasi, der im Rückblick sehr, sehr intensiv ist. Und im Zentrum könnte man auch sagen, steht so etwas wie das, was Hannah Arendt in ihrem Buch über Eichmann dann die Qualität des Bösen nannte, nicht? Weil die Figur selbst als Individuum ist nicht faszinierend, großartig, was Besonderes, nicht wahr? Und muss es auch gar nicht sein. Als Projektionsfigur funktioniert sie. Das ist das Entscheidende.
Und das ist nochmal für Menschen, die sich dafür interessieren, was so in der Welt jetzt los ist, aber auch was damals gewesen ist und wo es hingeführt hat, für den ist dieses Buch auf jeden Fall eine gute Lektüre, eine Bereicherung. Und also ich gratuliere Ihnen tatsächlich auch dafür, dass Sie sich dazu entschlossen haben, das herauszubringen, weil es ist ein wichtiges Buch und es ist ein gutes Buch. Also das muss ich ganz klar sagen.
Ja, vielen Dank, Herr Kulnick. Wir lassen dieser Publikation jetzt eben in der Wiederentdeckung von Dorothy Thompson auch noch einen weiteren Band folgen, nämlich die Reihe ihrer Reportagen von Ostdeutschland von 1931 bis 34. Also der Arbeitstitel ist Das Ende der Demokratie. Jetzt gerade dabei, diese 17 Artikel insgesamt zu übersetzen und zu präsentieren. Also ausführlichere Reportagen, in denen sie ausgehen, zum Beispiel vom Besuch einer Goebbels-Rede, von Analysen der Wirtschaftskrise, der Politik der Weimarer Regierungen und so weiter und so fort, das Ende der Demokratie beschreibt.
Also da, wenn es soweit ist, können wir sicherlich auch wieder noch eine Sendung dazu machen, da bin ich sicher.
Vielen Dank, lieber Herr Lubrich, für dieses aufschlussreiche Gespräch über Dorothy Thompsons beeindruckendes Buch »Ich traf Hitler«. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich muss gestehen, dass mich dieses Buch tiefer betraf und zum Nachdenken angeregt hat, als ich es zunächst erwartet hatte. Thompsons scharfsinnige Analyse und ihre Fähigkeit, die Gefahren des aufkommenden Nationalsozialismus so früh zu erkennen, sind wirklich bemerkenswert. In einer Zeit, in der wir weltweit wieder zunehmend mit populistischen Strömungen und autoritären Tendenzen konfrontiert sind und vor allem den Wahlergebnissen in den USA, gewinnt Thompsons Werk eine erschreckende Aktualität. Ihre Warnungen vor den Gefahren für die Demokratie und ihre Einsichten in die Psychologie der Massen sind heute mindestens so relevant wie vor fast 100 Jahren. Ich kann Ihnen die Lektüre dieses Buches nur wärmstens empfehlen. Es ist nicht nur ein wichtiges historisches Dokument, sondern auch ein Weckruf für unsere Gegenwart. Lassen Sie uns wachsam bleiben und aus der Geschichte lernen. Hören heißt dabei sein. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren bei Hörbahn on Stage. Bleiben Sie uns gewogen und hören Sie auch die nächste Folge von unserer Sendung. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und viele Erkenntnisse bei der Lektüre von Dorothy Thompsons »Ich traf Hitler«. Ich bin Uwe Gulnig und Sie hörten die 252. Folge der Sendung »Hörbahn on Stage«. Mein Gast heute war Oliver Lubrich, Herausgeber so vieler überaus interessanter Bücher. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.